Ne, das heißt jetzt nicht, die Welt ist jetzt schön. Also wir müssen natürlich jetzt, wollen jetzt nicht hier vermitteln, jetzt ist die Welt schön, sondern das ist ein positiver Blick. Das heißt, wir müssen aber konkret an den Maßnahmen natürlich weiterarbeiten, CO2 runter. Das heißt, wenn wir es schaffen, jetzt gegenzusteuern, wir tatsächlich ein paar Dinge schneller regenerieren können oder erhalten können.
Ich hatte Bio-LK und null Ahnung. Und wenn die Frau Lehrerin mich gefragt hat, dann habe ich immer gesagt Enzym. Und häufig war die Antwort richtig.
Hier kommt das Wasser immer noch aus der Erde, Gott sei Dank, über das Grundwasser und die Brunnen, die wir haben. Das ist aber nicht in allen Ländern so. Und ich glaube, das wird auch eins der größten Themen werden, wenn wir über Flüchtlingsströme sprechen, dass die Wasserversorgung halt einfach nicht mehr steht.
Das hat der Internationale Gerichtshof ein historisches Gutachten vorgelegt. Demnach ist nämlich ein sauberes, gesundes und nachhaltiges Umfeld ein Menschenrecht.
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
Da sind wir wieder. Wir, das sind eure verlässlichen Podcast-Größen Daniel meinerseits und
Boris meinerseits.
Und Boris möchte euch herzlichen Glückwunsch sagen.
Zum neuen Jahr.
Ja, da sind wir.
Ihr habt's geschafft.
2026, ne?
Wahnsinn.
Wahnsinn, aber auch, also wie schnell dieses 25 weg war, ne?
Wie jedes Jahr, ne? Okay, zucki ist es weg.
Ecke schnurrt. Und was ist alles passiert? Ne? Ist viel passiert. Wir haben uns überlegt, wir machen das heute ein bisschen anders. Wir fallen mal direkt mit der Tür ins Haus. Wir kommen nämlich mit vollem Positivismus, mit vollem Elan, mit Schwung aus der letzten Folge, die wirklich sehr, sehr guten und großen Anklang bei euch gefunden hat, was uns sehr freut. Was war das, Folge 38?
Yep.
Westfälische Pflegefamilien, ne? Mit der Nina und der Jutta. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann holt das aber bitte zackig nach. Sehr schöne Folge, sehr lange Folge für unsere Verhältnisse. Aber wie gesagt, viel positives Feedback dazu bekommen. Und das freut mich, weil ich so direkt nach der Aufnahme auch dachte, ich glaube, die war richtig gut.
Mhm.
Ja, und in dem Zuge mit diesem positiven Vibe haben wir uns überlegt, wir machen diese Folge etwas anders. Zum Jahresstart machen wir eine Folge. Wie soll die jetzt aussehen, Boris?
Gut. Mhm. Also mit guten Neuigkeiten.
Ja,
also, genau. Dass wir einfach mal auch darüber sprechen, was auch gut läuft.
Richtig.
So Good News, weißt du? So.
Weil das nämlich immer viel zu sehr in den Hintergrund tritt.
Ja. Bei aller Kritik und defizitären Erscheinungen, die wir so haben in der Welt. Ne?
Ja. Ich dachte, gut, dass das noch in der Welt hinterher kam. Sonst dachte ich, du meinst uns mit.
Ja, hier und da habe ich auch schon mal das Gefühl, dass wir.
Ja, wir bauen ab. Aber wir wollen ja jetzt im Positiven bleiben.
Jetzt bauen wir wieder auf.
Apropos im Positiven bleiben, bevor wir gleich mit allerhand guten Nachrichten um die Ecke kommen, die wir, also jeder für sich, das können wir schon mal sagen, jeder für sich hat so ein bisschen zusammengesammelt in den letzten Wochen und Monaten.
Wahnsinn.
In mühevoller Kleinarbeit.
Ehrlich.
Immer wenn uns mal irgendwo was Gutes, eine gute Nachricht über den Weg kam, haben wir die abgespeichert und werden die jetzt gleich aufeinander abschießen.
Mhm.
Aber bevor wir das hinten raus wieder vergessen, wir stellen fest, diese Folgen mit Gästen kommen für gewöhnlich alle bisher immer sehr gut an bei euch. So, dass wir sagen, wir möchten, ne, wie wir es schon am Anfang der Staffel auch gesagt haben, wir wollen mehr Gäste haben, immer wieder Gäste. Die Akquise ist manchmal nicht ganz so leicht. Deswegen nochmal jetzt einfach über den Äther hinaus gesprochen. Wenn ihr da draußen jemand seid, der irgendwas Produktives beitragen kann, im Bereich Nachhaltigkeit. Und das muss, ihr müsst nicht so furchtbar groß denken. Und ihr müsst auch nicht denken, oh, ich habe da noch nie irgendwie vor einem Mikrofon gesessen. Das haben für gewöhnlich unsere Gäste auch nicht. Und wir haben das ja am Anfang auch nicht. Man muss halt einfach mal starten und so. Und wir können sagen, aus den anderen Aufzeichnungen mit Gästen, es war nie so, dass wir total viel immer irgendwie nachher schneiden mussten. sondern das läuft. Man unterhält sich ja auch so im normalen Leben und irgendwann vergisst man wahrscheinlich, dass man ein Mikrofon vor der Nase sitzen hat. Von daher keine Scheu, meldet euch einfach bei uns, schreibt uns an über die möglichen Kanäle. Wir freuen uns.
Darf ich es ergänzen?
Bitte gerne.
Und die Vorbereitung hält sich ja auch in Grenzen, weil die Menschen ja in erster Linie sozusagen aus ihrem Alltag berichten und erzählen. Natürlich sollte man sich vorher mal abstimmen, aber dann fließt es schon oft, dann wenn man das Thema gefunden hat. Und jetzt apropos Thema, also Nachhaltigkeit ist ja so ein bisschen den Rahmen, den wir geben. Mhm. Aber in diesem, das haben wir jetzt bei der letzten Folge ja das erste Mal so richtig gemacht, ist ja in der Nachhaltigkeit sind ja so drei Themenkomplexe, so dieses ökologische Thema, auch so ökonomische Themen, ne? Also Wirtschaften, aber jetzt auch halt eben soziale Themen. Ne? Und die sind eigentlich ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Folgen. Und die letzte war ja sozusagen darauf ausgerichtet und das war wirklich gut. Kam auch gut an. Mhm. Ne? War auch, ja, war top. Also deswegen, keine Scheu, also Themen sind vielfältig, ehrlich gesagt. Und vielleicht trägt die Folge heute ja auch nochmal dazu bei, diese Vielfältigkeit nochmal wahrzunehmen, die es da so gibt in dem Bereich, in dem Kontext, in dem wir arbeiten. Und und es ist unglaublich viel auch, was hier lokal passiert, ne? Also viele von den Menschen kennt man ja irgendwie und kommen von hier und dann denkt man gar nicht, wo überall schon was passiert. Mhm. Und ganz viele Experten sitzen hier quasi vor der Haustür, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, das stimmt. Ja, gut, und das führt jetzt auch schon langsam den Bogen dahin, wo wir heute hinwollen. Du sagst ja mal spannend, was jetzt so kommt. Ich bin sehr gespannt, was du so rausgesucht hast. Wir machen es nicht wie unsere Podcast-Kollegen. Hört sich an, als wenn wir in einer Liga spielen würden, aber wir machen jetzt nicht die eine Rangliste von irgendwie die Top 5 oder so und am Ende ist Platz 1 das Wichtigste und Tollste, sondern wir haben einfach jeder so eine Handvoll Sachen rausgesucht, die wir gleich hier mal vortragen werden und dann gucken wir, ob uns dazu was einfällt, ob wir darüber quatschen, warum das so toll ist und so weiter. Und vielleicht sind da ein paar Sachen dabei, von denen ihr noch nicht gehört habt und die aber auch euch da zu Hause ein bisschen Mut machen für das, was kommt. Würdest du starten?
Ja, ich kann starten und starte direkt mit einer kleinen, wie soll ich sagen?
Ich bin übrigens auch gespannt, wie viel wir doppelt haben. Naja, sehen wir gleich.
Mit einer gewissen Verwirrung deinerseits? Weil ich habe es natürlich wieder ein bisschen anders gemacht.
Ach nee. Ach.
Ich bin halt nerdig, was das Thema Wissenschaft und so angeht. Und ich brauche immer so ein bisschen Struktur. Mhm. Und darum habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, in welchen Strukturen kann man eigentlich so diese Themen so abbilden. Und das haben wir, glaube ich, noch nie so richtig behandelt. Das können wir vielleicht in der Folge nochmal machen. Es gibt ja so zwei Modelle, an denen man sich so ein Stück weit orientieren kann, wenn man so einen Überblick haben will, auch wissenschaftlich. Das sind ja einmal die planetaren Grenzen und das sind einmal die 17 Nachhaltigkeitsziele, die es ja gibt. Mhm. Und die sind ja, wenn man das sogenannte Hochzeiten-Tortenmodell nimmt, ich weiß nicht, ob du das kennst, könnten wir vielleicht irgendwann nochmal, können wir mal in die Shownotes packen, verlinken. Da sind ja diese 17 sozusagen nochmal aufgeteilt, eben genau in diese Punkte einmal Umwelt, Soziales und Wirtschaften.
Sind denn aber alle drei Tortenböden gleich groß in dem Fall?
Nee, also sozusagen diese 17 Ziele sind in diesen drei aufgeteilt.
Ja.
Und der Boden dafür ist natürlich erstmal die planetaren Grenzen, also der Planeten, weil wenn das nicht die Grenzen halt eben jetzt überschritten werden.
Also Grenzen im Sinne von Ressourcen.
Nee, überhaupt, dass dieser Planet noch so existiert, dass wir existieren können. Darum geht's ja.
Ja.
Also nicht, dass der Planet noch existiert oder explodiert, sondern dass wir überhaupt lebensfähig sind als Spezies auf diesem Planeten. Das sind diese planetaren Grenzen. Mhm. Natürlich auch andere Biodiversität, also Artenvielfalt. Aber genau. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist immer, so als Einstieg jetzt, das ist ja immer die Grundlage. Also die planetaren Grenzen oder Gegebenheiten sind ja die Grundlage, dass wir uns überhaupt über Soziales oder über Wirtschaft Gedanken machen müssen, weil wenn es uns nicht mehr gibt, brauchen wir über soziale Themen und auch über Wirtschaft nicht mehr sprechen. Mhm. Also es gibt schon so eine Rangfolge, ne, irgendwie, die eingehalten werden muss. Und da ich jetzt nicht alle 17 Ziele durchgehen wollte, habe ich mich jetzt nochmal so auf die planetaren Grenzen bezogen, also sozusagen auf die Basis allens. Und das sind ja insgesamt 9, ne? Und ich denke mal, wir werden da ein paar Überschneidungen haben. Und genau,
daran habe ich mich so ein bisschen orientiert.
Mhm. Gut, hab's noch. Also, ja, dann mach mal. Nicht?
Ja, also zum Beispiel, fangen wir mal ganz einfach an. Also es gibt eine planetare Grenze, ist zum Beispiel das Freisetzen von neuartigen Substanzen. Also Stoffe, Gase, zum Beispiel Kunststoff, Plastik, ist ja nicht kein natürlicher. Und da gibt es ja einen neuen Stoff, die PFAS, sagt ihr vielleicht was, was ja immer mehr auch im Trinkwasser und so vorkommt, was auch aus Kunststoff kommt.
PFAS?
PFAS.
Ach so, ja, in geschriebener Form habe ich davon gehört.
Genau, so und das sind halt so Dinge, die wir eingebracht haben, künstlich in die Natur.
Mhm.
Und da haben ja jetzt wirklich immer mehr Länder jetzt konkrete PFAS-Verbote beschlossen.
Mhm.
Also da hat es, ich sag mal so ein bisschen so wie auch in der Vergangenheit schon immer FCKW und solche Themen auch da waren, dass man da tatsächlich grundsätzlich einen politischen Angang gefunden hat, dass man diese Dinge auch wirklich, die schädlich sind, die auch die Menschen und die Tiere schädigen, halt eben auch verbietet. Und da gibt es jetzt wirklich mehrere Länder, die diese PFAS-Verbote erlassen haben und strengere Chemikalienregeln haben. Ich meine, das ist jetzt positiv. Man kann das in Anführungsstrichen auch ein bisschen negativ gucken. Das sind noch nicht alle Länder. Ne? Also wir müssen auch aufpassen, dass wir das Problem wie damals bei der Industrialisierung hier in Deutschland nicht irgendwann die schmutzigen Sachen nach irgendwo anders hin verschieben auf der Welt. Ne?
Mhm.
Aber trotzdem, wenn das so weitergeht, dann haben wir da auf jeden Fall einen Erfolg, dass halt mehrere diese PFAS-Chemikalien, weil die verbreiten sich halt eben durch das Wasser halt eben global.
Mhm.
Und wenn ich da, also das Thema neue Substanzen ist eine planetare Grenzenthematik, wenn ich da direkt anschließen kann, ist es das Thema zum Beispiel auch Ozonloch.
Ne? Mhm.
Das wurde ja dann auch dann erkannt vor mehreren Jahrzehnten, dass wir da ja ein Problem haben, vor allem mit FCKW. Und das wurde ja beschlossen, dass wir das verbieten und man ist immer noch weiter, das muss ja noch weiter beobachtet werden, ist ja noch nicht zu Ende, also dass die Ozonschicht sich immer weiter stabilisiert.
Schneller als gedacht auch.
Schneller als gedacht und das ist natürlich auch ein internationaler Erfolg, weil das geht ja nur, wenn alle.
Mhm. Ne,
weil FCKW ist ja nicht, wenn wir das in Deutschland nicht mehr ausstoßen, aber die anderen das machen, dann haben wir trotzdem das Problem oben. Und da hat man halt tatsächlich, da war ich glaube 80er Jahre irgendwann, halt eben zusammengefunden, um dieses Problem zu lösen.
Und jetzt mit den PFAS-Dingern da, wie viele Länder sind da schon am Start? Und sind da wichtige Länder am Start?
Das ist eine gute Frage. Das müsste ich nochmal nachgucken. Habe ich jetzt nicht.
Okay, Entschuldigung.
Nicht im Detail.
Entschuldigen Sie die Nachfrage.
Ja.
Ich hätte hier einen so ein Ding, dann im Kleineren, aber was so ein bisschen in die Richtung geht. Da dreht sich es nämlich um CO2.
Aha.
Und zwar ist mir vor meinen Handybildschirm geraten eine News von goodnews.eu. Da habe ich so ein paar Sachen von gefunden, denen folge ich bei Instagram. Nämlich neuer Baustoff bindet CO2. Ein Forschungsteam aus den USA hat einen Baustoff entwickelt, der CO2 nicht ausstößt, sondern speichert. Dank eines Enzyms. Enzym war übrigens immer, ich hatte Bio-LK.
Oh.
Und null Ahnung. Und wenn die Frau Lehrerin mich gefragt hat, dann habe ich immer gesagt Enzym. Und häufig war die Antwort richtig. Naja, so, dank eines Enzyms wandelt das Material Kohlendioxid in feste Minerale um und härtet in wenigen Stunden aus.
Oh.
Das ist jetzt, also wird wahrscheinlich, ich denke, kein Riesending, aber gehört jetzt zwar zu den kleinen Sachen, aber eben zu den, was da alle so in der Luft unterwegs ist und CO2 ist ja nun mal ein dickes Problem. Da dachte ich, das ist doch schon mal eine nette kleine Sache.
Ja.
Ne? Und zumal wir ja auch ebenfalls Sendung mit Gast schon mal hatten, wo wir auch über Baustoffe gesprochen haben. Dachte ich, guck mal.
Ne? Mhm.
Welche Folge war das?
Boah.
Schätzungsweise 32 oder so. Naja, ist ja auch egal. Aber hast du das auch schon von gehört?
Ja.
Ach.
Ja. Also das überhaupt das Thema CO2 binden und abscheiden ist ja auch ein großes Thema.
Mhm.
Wobei da immer die Frage ist, und wir wieder so ein bisschen, also bei großen Anlagen ist immer ein bisschen das Thema Kosten-Nutzen dann halt immer wieder die Frage. Also ob man dann doch lieber eher CO2 grundsätzlich vermeidet, als es irgendwie zu binden. Aber wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen.
auch CO2 zu binden. Nur parallel dazu fällt mir halt eben ein, das ist auch eine planetare Grenze, das ist das, ach, wie hieß es noch, die atmosphärischen Aerosole sozusagen, das, was ausgestoßen wird, was wir an Luftverschmutzung machen, so wie Feinstaub und NO2, Stickoxide. Und ich habe vergessen, in welcher Stadt das war, das habe ich jetzt vergessen noch zu googeln. Man hat irgendwo in Deutschland halt ja, war das in Essen? War vor kurzem in den Nachrichten, jetzt vorgestern, haben die das Tempolimit doch runtergebracht auf, ich meine, das war Essen, auf 60 km/h auf der Autobahn als Test. Und da ist auch so ein Blitzer, fester Blitzer mittlerweile installiert, der auch Millionen in die Stadtkasten spült. Das ist natürlich wahrscheinlich wieder so ein Ärgernisthema, aber die Messwerte haben deutlich gezeigt, wie dramatisch die Feinstaub- und die Stickoxidwerte runtergegangen sind. Ne? Weil es fahren ja immer noch Verbrenner auf den Straßen halt eben. Und durch die Maßnahme halt eben, durch ein Tempolimit, dann gerade in so dicht besiedelten Gebieten, wie es ja da ist, wenn die Autobahn da durch Essen und Duisburg und so durchgeht, hat man das erreicht, dass die Belastung runtergegangen ist. Aber dramatisch zurückgegangen ist. Also was man ja auch vorher nicht dachte und wusste, nur gedacht hat, dass das geht, das hat man richtig gut hingekriegt. Das heißt, ja, einige wird es wahrscheinlich nicht freuen, aber für einige dicht besiedelten Ecken da, wo wirklich Autobahnen, noch, wo die Verbrenner noch auf den Straßen sind, wird man wahrscheinlich dann durch Tempolimit lokal dann versuchen werden, dieser Luftverschmutzung Herr zu werden, weil das auch, ja, auch ein großes Thema für Krankheiten ist. Ne?
Da ist ja auch immer, wird Paris ja häufig auch als gutes Beispiel genannt.
Stimmt.
Und dann immer so schön diese Vorher-Nachher-Bilder zu sehen, wo dann irgendwie erst Auto, wie viel spurig und so, und jetzt ist da Leben mit Bäumen und spielenden Kindern. Und in dem Zuge habe ich auch gefunden, dass die in New York haben sie ja so eine City-Maut einberufen. Einberufen? Naja. Seit Januar 2025 müssen die für die Einfahrt nach Manhattan $9 zahlen. Und der Effekt ist natürlich, kann man sich denken, seltener Stau, weniger Unfälle und die Luft, die jetzt schon um 22% sauberer ist als vorher. Mhm. Und auch, also jetzt natürlich, das hört natürlich nicht in der Mautzone auf, sondern auch darüber hinaus hat sich die Luftqualität schon verbessert. Außerdem, bis Jahresende erwartet die Stadt $500 Millionen Einnahmen für den Ausbau der U-Bahn.
Hm. Oh.
Ne?
Cool.
Ja, New York ist ja auch immer so ein bisschen
anders als
der Hoffnungspunkt der USA, so von uns aus gesehen.
Ja gut, in Kalifornien passiert auch einiges.
Also, ja.
Nochmal ein anderer, aber ja, New York ist ja auch nochmal ein gutes Beispiel. Aber Paris, muss man aber auch dazu sagen, finde ich, ja, da sind jetzt so Bilder mit Bäumen und Leuten, die da rumlaufen und Fahrrädern und keine Autos mehr. Das hat aber auch bedeutet, dass die ganze Logistik und Infrastruktur halt umbauen und umstellen mussten in Paris. Ne? Das gehört dazu.
Ja, also es ist jetzt aber nicht das einfach, ist ja das Ziel, was wir eigentlich
Ist halt nur nicht so, ja, ich schließe mal eben hier ein paar Straßen.
Nee, klar.
Und dann ist die Welt schön. Da war schon auch ein System dahinter, um das dann möglich zu machen. Das trotzdem ja, ich meine, die Leute müssen ja versorgt werden, die müssen ja irgendwo hinkommen und so weiter. Das heißt, es musste ja die Infrastruktur um- oder ausgebaut werden.
Mhm.
Das gehört halt eben dazu. Aber wenn das dann so ist, wie es jetzt in Paris ist, ich weiß nicht, wenn das schon lange vielleicht nicht mehr war oder zuletzt gewesen ist, das sollte man sich mal angucken. Das ist ein ganz anderes Paris, als es früher so war.
Mhm. In dem Zuge, kennst du diese Videos, wo KI generiert Leute, also die Inhaber dieses Kanals dann halt durch das Paris von, was weiß ich, 1712 laufen oder irgendwie Kleopatra besuchen? Und das ist alles so krass echt irgendwie.
Ja. Und wenn du bespielt werden möchtest.
Ja, es wird mir halt so und dann gucke ich es mir an.
Das schlichte Gemüt, ne?
Wie diese Dinge, die hast du bestimmt gesehen, diese Videos, wo die Leute sich zum Selfie hinstellen mit, was weiß ich, mit Arnold Schwarzenegger beim Dreh von Terminator.
Ja.
Und dann rennen sie weiter und dann ist da Marty McFly und Doc Brown und ja. gibt schon kurzweiliges Zeug da, ne? Gut, du wieder, ne?
Ja, also zum Beispiel hätte ich noch das Thema, auch eine planetare Grenze ist das Thema die Versauerung von Ozeanen.
Mhm.
Das ist ja weiter ein anhaltendes Problem durch den Klimawandel und den CO2-Ausstoß versauern ja die Ozeane.
Ja, klar, CO2, aber das Versäuern, passiert das am Ende dann aufgrund des Temperaturanstiegs eigentlich?
Auch.
weil dann auch mehr aufgenommen werden kann durch den Temperaturanstieg.
Mhm.
So, also das Meer wird halt immer saurer und dadurch werden ja dann die Korallenriffe zum Beispiel ja angegriffen.
Ja, aber wir wollen gute Nachrichten, Boris. Denk dran, ja, du musst die Kurve noch kriegen.
Genau.
Okay.
Und da gibt es eigentlich zwei gute Nachrichten. Das eine ist, man hat halt eben in den Schutzgebieten halt wirklich gezeigt, da wo stabile pH-Werte, also ne, pH-Wert sagt hoffentlich allen was, sauer oder Lauge, wie auch immer, basisch.
Kennen die Leute vom Pool im Garten.
Ja, zum Beispiel. Oder aus dem Chemieunterricht von früher. Wo sozusagen der pH-Wert halt stabil gehalten wird, so dass es für die Korallenriffe zum Beispiel in dem Fall halt eben noch erträglich ist, dass sich die Korallen da wieder erholen und auch weiter bestehen können. Also das heißt, also da wo ich das hinkriege, trotz der globalen Belastung hat man das in diesen Schutzgebieten hingekriegt.
Mhm.
Und es gab jetzt wohl auch, habe ich vor kurzem gesehen, eine Möglichkeit, zerstörte Korallenriffe wohl relativ schnell wieder zu beleben oder zu reaktivieren. Das haben so Wissenschaftler etwas rausgefunden, wie man das machen kann.
Hm.
Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, aber das heißt ja nur, sie können es wiederbeleben. Also ich meine, die Versauerung muss trotzdem runter, weil sonst sterben sie ja wieder ab.
Hm.
Aber sie haben halt einen Weg gefunden, sozusagen diese Korallenriffe ein Stück weit wieder zu beleben.
Okay, das so. Ist cool, weil da war mein letzter Stand, da ist irgendein Kipppunkt erreicht, ist jetzt alles verloren.
Ja, aber der kommt ja auch irgendwann, wenn die Versauerung so weitergeht, weil dann kannst du auch nichts reaktivieren.
Ja, ja.
Also das heißt ja eben, also die Schutzgebiete helfen schon mal, die müsste man halt nicht erweitern. Grundsätzlich muss die Versauerung runter, das heißt auch der CO2-Ausstoß muss natürlich runter, also weil der Ozean quasi zu einer Senke ja wird und der Sauerstoff aufgenommen wird, CO2 aufgenommen wird.
Ja.
Und man kann in dem Zuge dann, da wo man den Schutz dann mehr oder weniger herstellt, dann halt tatsächlich wieder ein Stück weit reaktivieren. Ja.
Mhm.
Ist natürlich im Großen und Ganzen ein kleiner Beitrag. Das heißt jetzt nicht, die Welt ist jetzt schön. Also wir müssen natürlich wollen jetzt nicht hier vermitteln, jetzt ist die Welt schön, sondern das ist ein positiver Blick. Das heißt, wir müssen aber konkret an den Maßnahmen natürlich weiterarbeiten, CO2 runter. Das heißt nicht, ich kann weiter so machen wie bisher. Es ist nur, dass wenn wir es schaffen, jetzt gegenzusteuern, wir tatsächlich ein paar Dinge schneller regenerieren können oder erhalten können.
Mhm. Ja. Ja, cool. Dazu passend habe ich, also passend, aber auch ein Beispiel für es geht, habe ich gelesen, dass durch langfristige Wiederaufforstung und strengere Naturschutzgesetze in Japan der Wald wieder eine Rekordwaldfläche, eine Rekordwaldfläche erreicht hat.
Ja.
Ne? So ein Beispiel für, wir nehmen das Ganze mal ernst und dann kann man es schaffen.
Ja.
Also natürlich ist auch hier wieder nicht jedes Land mit dem anderen vergleichbar, ganz bestimmt nicht und so, aber trotzdem schön zu hören, zumal wir ja vor ein paar Folgen auch über das Waldsterben gesprochen haben.
Genau.
Dachte ich da nochmal.
Ganz wichtiger Punkt, weil das auch eine planetare Grenze ist, die Nutzung, die Landnutzung und die Entwaldung.
Mhm.
Tatsächlich halt eben, weil wenn der Wald verschwindet, dann sterben ganz viele andere Sachen. Neben der Biodiversität halt eben auch der Sauerstoff und die Sauerstoffproduktion und so weiter. Und da gibt es ja tatsächlich ein paar gute Projekte, auch in Brasilien, wobei es da auch vor kurzem, ich weiß, wie heißt die Sendung noch, der war so ein cooler Report.
1, 2 oder 3?
Hier seid ihr dabei. Nee, da haben die doch gezeigt, da ging es um dieses Thema Nachhaltigkeit und dann Wiederaufforstung im Kontext grüner Stahl in Brasilien. Und da haben die dann Eukalyptuswälder angepflanzt auf den gerodeten Flächen, die dann aber quasi wieder abgeholzt worden sind in einer grünen Kreislaufdenke, aber zur Holzkohle verarbeitet worden sind, um daraus wieder Stahl in Brasilien zu kochen.
Mhm.
Also ein bisschen ad absurdum geführt, aber es gibt auch gute Projekte, jetzt wollen wir was Gutes sagen, es gibt aber auch ein paar gute Projekte in Brasilien und jetzt auch ein paar gute Initiativen politisch da, der Entwaldung, Abholzung entgegenzutreten. Ja, genau. Also das ist immer noch ein krasses Thema. Und ich glaube, das muss man weiterhin hochhalten, das Thema Entwaldung. Für Monokulturen, landwirtschaftlichen Anbau, Rinderhaltung, aber auch andere Sachen. Aber es gibt auch positive Zeichen, dass man da gegen diese verschwenderische Landnutzung auch dagegen arbeiten kann.
Da, wenn ich nochmal einmal zurück zum Wasser darf, sehe ich hier gerade, ich habe hier noch was. In Norwegen haben sie festgelegt, dass es bis 2029 immerhin keine oder bis dahin keine Lizenzen für Tiefseebergbau vergeben werden.
Ah.
Also für Bohrungen in der Tiefsee. Denn das ist ja auch ein großes Problem. Das haben wir ja hier in Deutschland auch gerade, das Thema, ne? Wo ist das nochmal? Borkum?
Uh-uh. Ja.
Ja, genau. Die Regierung folgt damit dem Druck kleinerer Parteien und von Umweltgruppen. Forschende und NGOs begrüßen die Entscheidung. Wieder auch etwas von goodnews.eu.
Mhm.
Ja. Wie ist denn der Stand gerade da bei Borkum?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt auch lange nichts mehr davon gehört. Das ist auch immer schade, ne? Es verschwindet dann so irgendwie, es wird so hochgebauscht und dann ist es irgendwie dann wieder weg aus der Berichterstattung. Aber das ist ein Riesenthema, ne? Also die Nutzung von nicht nur Gas- und Ölabbau, sondern auch von anderen Rohstoffen im Meer ist in den Ozeanen ist ein Riesenthema. Und gerade die großen Staaten, Amerika, also USA und Russland sind da ganz vorne mit dabei, die Ausbeutung der Rohstoffe da zu machen.
Mhm.
Mit allen Konsequenzen, die das mit sich führen kann. Ne?
Ja, also aber in Norwegen jetzt erstmal nicht.
Ja, also übrigens, in Norwegen haben Wissenschaftler herausgefunden und sind wieder reingegangen.
Nee, hast du noch was?
Ja.
Also zu Norwegen wirklich oder war Wasser. Das nur, wolltest du nur den Spruch?
Nee, zu Wasser habe ich noch was. Zum Thema Süßwasser. Ist auch eine planetare Grenze, Süßwassernutzung.
Mhm.
Und da gibt es auch jetzt, da hat man jetzt vermehrt in der Industrie, auch wieder nicht in allen Ländern, aber in vielen Ländern jetzt es geschafft, diese Entkopplung hinzubekommen. Also durch vernünftige Aufbereitung von Wasser, dieses Wasser, was man sonst Süßwasser für genutzt hat, halt eben das Abwasser oder Schmutzwasser im Kreislauf zu fahren, damit nicht noch mehr Süßwasser verbraucht wird. So, das ist ein positiver Baustein, dass man sich darüber Gedanken macht. Weil das Thema Süßwasser ist echt ein Riesenthema. Und gerade in so, gibt viele große Seen und Flüsse, die ausgetrocknet sind, die zum Teil halt eben auch massiv in die Landwirtschaft gegangen sind, gerade in Ländern, wo der Klimawandel halt eben auch schon zuschlägt, wo es wärmer wird, die kriegen ein Riesenthema mit Süßwasser. Und können wir uns ja alle vorstellen, wenn wir kein Süßwasser mehr haben. Oder manche stellen sich das halt eben nicht vor, ne? Hier kommt das Wasser immer noch aus der Erde, Gott sei Dank, über das Grundwasser und die Brunnen, die wir haben. Das ist aber nicht in allen Ländern so. Und ich glaube, das wird auch eins der größten Themen werden, wenn wir über Flüchtlingsströme sprechen, dass die Wasserversorgung halt einfach nicht mehr steht. Da gibt es ja gute, hier Viva Con Agua, wie die heißen, die da versuchen, dagegen zu arbeiten. Aber das ist, ein Riesenthema.
Mhm.
Aber ja.
Zumal ja auch die Verteilung auf der Welt von Süß- und Salzwasser in dem Sinne sehr ungünstig ist. Ne?
Ja.
Mhm. Also wie viel, das sind ja unter 10% deutlich, ne, die Süßwasser sind.
Genau. Und die größten menschlichen Ansiedlungen sind nicht gerade hier. Also das muss man sich wirklich, deswegen ist ja so wichtig, darüber nachzudenken. Prozentual haben wir hier relativ viel Süßwasser.
Mhm.
Aber die meisten Menschen leben jetzt nicht unbedingt hier. Von den fast mehreren Milliarden Menschen, die wir haben. So, und deswegen ist das auch ein Thema mit Flüchtlingsströmen. Also wir sind sehr vorne dabei zu sagen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Wasserversorgung in anderen Ländern hinbekommen und stabil halten. Ne?
Mhm.
Weil das führt sonst zu anderen Effekten. Und zumindest da hat man halt eben dieses, weil auch in den Ländern, also wir haben ja hier schon viel Süßwasser in den frühen Jahrzehnten der Industrialisierung verbraucht, verschwendet. Das haben wir ja sozusagen hinbekommen, das zu entkoppeln immer mehr und mehr. Jetzt müssen wir natürlich nur in den anderen aufstrebenden Ländern mit der Technik und dem Wissen halt eben auch das dahin transportieren, dass sie nicht auch anfangen, ihr letztes Süßwasser da zu verschwenden.
Mhm.
Das wird schwierig. Ne? Aber man hatte halt eben gute Möglichkeiten gefunden, das zu tun. Und das sollte man halt eben auch weiterentwickeln.
Was vielleicht ein bisschen helfen kann, an diese Sachen zu denken und auch die Sachen alle durchzukriegen, die dann global einfach wichtig sind, unter anderem für Flüchtlingsströme und so weiter. Im Juli hat der Internationale Gerichtshof ein historisches Gutachten vorgelegt, nämlich demnach ist nämlich ein sauberes, gesundes und nachhaltiges Umfeld ein Menschenrecht.
Mhm.
Also das ist jetzt nicht bindend, aber ein Fundament, um große Verschmutzer zur Verantwortung zu ziehen und stark betroffene Gemeinschaften ja, denen mehr Recht zu geben. Mehr Rechte. Das ist von My Sustainable Me.
Ja.
Ja, also gerade so Gerichtsurteile irgendwie sind ja dann, werden manchmal irgendwie gar nicht so wahrgenommen, sind, bilden dann aber ein wichtiges Fundament, um irgendwas in die richtige Richtung zu stoßen, weil, ne? Also gut, gibt auch Sachen wie das Pariser Klimaabkommen, auch wichtig, und dann am Ende ist das Einhalten dann doch schwierig, aber ja, voll wichtig, bisschen dröge jetzt die Nachricht, aber glaube ich wichtig.
Ja, es geht ja auch nicht anders. Ich meine, das ist das, was ich eben mit diesem Hochzeitstortenmodell sagte. Die planetaren Grenzen unten müssen ja vernünftig funktionieren, damit eine soziale Gemeinschaft besteht und da oben drüber auch Wirtschaften möglich ist. Und man hat das ja an gewissen Stellen ad absurdum geführt, weil das Wirtschaften hat halt eben zu einer Ausbeutung geführt, also zu sozialen Missständen, was dann wiederum auch zu Missständen in der Natur, in der Umwelt geführt hat. Also man merkt halt immer, Nachhaltigkeit muss in einem Gleichklang passieren, sonst funktioniert das nicht. Wenn eins stärker ist als das andere und nicht so ein Gleichklang gefunden wird, dann wird es schwierig. Wohl wissend, dass die Basis die planetaren Grenzen beziehungsweise der Planet Erde mit Umweltthemen halt eben ist. Sonst können wir hier nicht leben. Und dazu vielleicht halt eben ein Punkt ist ja, diese biochemischen Flüsse, die wir haben, also Stickstoff, Phosphor, das sind ja ganz wichtige Lebensbausteine. Und die sind ja in der Landwirtschaft halt eben an vielen Stellen ja exzessiv betrieben worden. Und da gab es ja auch so eine Überdüngung und ein Überangebot an Stickstoff und Phosphor in der Umwelt. Und das hat man ja auch mit der modernen Landwirtschaft ja hinbekommen, durch Sensorik, durch neue Techniken halt eben, dass das halt eben wirklich, also wie war es so, sonst hast du ja quasi zum Beispiel Dünger halt einfach flächig stumpf ausgetragen. Und heute versucht man das immer mehr punktuell an die Pflanze zu kriegen.
Mhm.
Und nicht einfach nur breit in den Boden. So dass dann wirklich der Nährstoff auch aufgenommen wird und nicht ins Grundwasser gelangt zum Beispiel. Und das hat man halt eben, ja, durch Technik halt eben hinbekommen, das zu optimieren. Dass dieser Nährstoffeintrag halt eben weniger wird, also nicht belastend wird, aber trotzdem die Ernte gleich gut ist oder so vielleicht sogar besser wird.
Mhm.
Und das ist für, also vielleicht nochmal der Appell an der Stelle, ist ja so eine Herzensangelegenheit, die wir noch haben, nochmal über das Thema Landwirtschaft zu sprechen und auch den Nachhaltigkeitskontext in der Landwirtschaft. Weil ich glaube, da passiert unglaublich viel. Und da kann man auch immer viel Bashing machen auf die Landwirtschaft oder konventionelle Landwirtschaft oder Bauern, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist falsch. Man muss mal mit den Menschen darüber reden. Da passiert, glaube ich, unglaublich viel gerade an Optimierung, um trotzdem die Mengen an Menschen halt eben auch zu ernähren. Natürlich gibt es Dinge, die nicht gut laufen, alles, ne? Aber da passiert gerade viel. Also wenn es da draußen jemanden gibt aus dem Kontext Landwirtschaft, der mit uns mal über das Thema Nachhaltigkeit, und dazu zählt für mich halt nicht nur der Umweltschutz, sondern auch die sozialen Themen, wie aber auch das Wirtschaften. Ne? Also meine Landwirtschaft, Bauern müssen ja auch von etwas leben können, und je mehr sie in die Ecke gedrängt werden, müssen sie exzessiver arbeiten, um halt eben mit weniger Geld halt mehr rauszukriegen. Das ist auch so ein Punkt. Und dann kommen halt eben chemische Keulen und alles Mögliche zum Einsatz, als wenn sie auch entsprechend bezahlt werden für das, was sie da tun. Und können dann vernünftig mit ihren Feldern umgehen und äckern.
Mhm. Ja. Da jetzt mal, jetzt machen wir mal einen Sprung. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob wir die Leute durcheinander bringen, weil wir so viele unterschiedliche Sachen jetzt nicht so ein großes Thema gerade haben, aber naja, nehmt es einfach wahr als das, was es ist, ein Haufen guter Nachrichten. Jetzt mal zum Sozialen. In Großbritannien, das hat die Zeit geschrieben, in Großbritannien hat dieses Jahr Unterricht gegen Frauenfeindlichkeit begonnen.
Aha.
Die haben das neu eingeführt. An vielen Schulen wurden die neuen Richtlinien bereits umgesetzt. Ab Herbst 26 sind sie verpflichtend. Unterricht gegen Frauenfeindlichkeit. Also einerseits traurig, dass man das braucht, andererseits gut, dass man es dann anpackt und macht. Also Bildung ist ja sowieso auch ein großes Thema, aber ja, gute Sache, und in dem Zuge noch was Gutes, was eben Bildung anspricht, was jetzt auf NRW zwar bezogen ist, aber dennoch auch Richtung Nachhaltigkeit geht. Zwar im Kleinen und nicht weltweit, aber erstmal hier NRW. Mehr Menschen besuchen Bibliotheken. 24 Millionen, so viele Besucher haben die Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr verzeichnet. Das sind 4 Millionen mehr als im Vorjahr.
Das ist interessant.
Bibliotheken sind nachhaltig, schonen den Geldbeutel und machen Bücher somit mehr Menschen zugänglich.
Das ist spannend, weil ich habe, also weil ich das nicht glauben wollte, was mir vor kurzem jemand erzählt hat, dass die Bibliotheken auch hier in Soest in der Nähe stärker genutzt werden, vor allem von Schülern und Jugendlichen, die da einen Rückzugsort finden. Und ein Angebot. Also ein Angebot, ne? Also es ist ja auch nicht nur, dass es da Bücher gibt, da gibt es ja auch, sagen wir mal, Videospiele oder normale Spiele, wie auch immer. Aber da gibt es eine gewisse Attraktivität, nicht nur aufgrund des Angebotes an Medien, sondern auch als Rückzugsort. Und da habe ich gedacht, ja, also kann ich gerade mir nicht so richtig vorstellen, aber wenn das was stimmt, was du auch gerade vorgelesen hast, dann scheint das ja doch so zu sein. Ist ja interessant. Das, also die hat wirklich erzählt, dass vermehrt Schulklassen, aber auch Schüler an sich in die Bibliotheken kommen. Das ist ja Wahnsinn, ich hätte in meinem Litdach nicht mitgerechnet. Interessant. Das ist gut. Und dazu noch vielleicht der Punkt, was ich persönlich gut finde, weißt du ja, und der mir folgt, weiß das ja auch, dieses Thema der Reglementierung von sozialen Medien. Wo immer mehr Länder, dass wir zumindest über dieses Thema uns vermehrt unterhalten, ob das gut ist, dass Kinder in frühen Kindesjahren schon Zugang zu Internet und sozialen Medien bekommen. Und da bitte wieder differenziert, ich meine damit nicht die Technik, das Handy oder das Smartphone oder was auch immer, das muss man kindgerecht einsetzen, aber der Zugang zu Inhalten ist ja wie, als wenn ich den, ne, hier kannst du Pornos gucken den ganzen Tag, kannst den ganzen Tag Gewaltfilme gucken. Ne? Ist ja so, wenn du dann irgendwie einen Account auf TikTok hast, gewisse, das wird ja nicht gefiltert. Ja. Dann haben die Kinder ja, werden ja total mit Schugge in der Birne, und weil sie es ja auch nicht lernen, damit vernünftig umzugehen. Weil die Eltern es entweder selber nicht können und die Schulen, glaube ich, noch nicht alle so weit sind, dass so mediengeführtes, ja, wie nennt man das? Medienführerschein, keine Ahnung. Also deswegen, da bin ich auch ganz, ganz froh, dass da viele Initiativen jetzt global angestoßen werden, dass der Zugang für soziale Medien beschränkt wird. Für Kinder.
Absolut. Ja. Und um jetzt vom kleinen NRW, von der kleinen News NRW, vermeintlich kleinen, nochmal auch hier global zu werden, was glaube ich auch nicht zu unterschätzen ist und eine sehr, sehr, sehr gute Neuigkeit. Der Analphabetismus geht weltweit zurück. Laut Weltbank sank die weltweite Analphabetismusrate bei den über 14-Jährigen im Jahr 2023 auf 12,6%. Das ist natürlich immer noch 12,6%, aber das ist der niedrigste Wert, der jemals ermittelt wurde. 1976 lag er noch fast dreimal so hoch. Grund, immer mehr Kinder schließen die Schule ab. Also gerade wenn man jetzt an die armen Länder denkt, die in vielen Fällen auch noch die sind, die am meisten gepeinigt werden am Ende vom, oder jetzt auch schon, aber dann auch in Zukunft noch mehr von dem, was das Klima dann eben mit denen macht. Oder der Klimawandel, die Klimakatastrophe. Umso wichtiger, dass sie selber sich das Rüstzeug holen und die Möglichkeit dazu überhaupt haben, um da auch, ja, Sachen zu ändern, um vielleicht auch Wissenschaftler zu werden oder was auch immer. Und sich selber so ein bisschen ermächtigen. Voll gut. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Ja. Dann komme ich nochmal, ich habe noch zwei planetare Grenzen, ich komme nochmal in die Tierwelt. Das Thema Biodiversität. Das ist jetzt auch, also bedingt eine gute News, also es ist eine gute News in dem Sinne, dass halt eben klar festgestellt werden kann, dass diese Projekte für Renaturierung und Habitate und so weiter tatsächlich hilft, dass die Biodiversität sich wieder erholt. Ja? Sei es jetzt Moore, Küsten, Auen, also da überall, wo spezieller Schutz betrieben wird, erholt sich die Biodiversität wieder, die unglaublich wichtig ist, die Artenvielfalt. Es zeigt halt eben, dass es doch nicht irreversibel ist. Also es ist, man kann was tun, ne? Passiert dann was, darf aber nicht davon ablenken, von solchen guten Geschichten, dass noch viel Missstand halt eben da ist. Aber es gibt Dinge, die man tut, wirken. Und
Das ist gut zu wissen. Das, also deswegen müssen wir uns weiter für mehr Schutz von Mooren, Küstenauen, da wo auch Regenwäldern einsetzen, damit die Diversität bleibt, auch hier natürlich an der lokalen, auch bei uns hier. Mhm. Also noch weitere sozusagen Großflächen und alles weghauen, was Baum und Strauch und Busch heißt, das kann es nicht sein. Ne? Das, man muss da auch dran arbeiten, weil die Biodiversität ist halt wichtig. Aber man kann eben dadurch tatsächlich Biodiversität halt eben steigern, wenn man solche Projekte macht. Also es macht Sinn, in solche Projekte zu investieren oder sich da zu engagieren.
Mhm. Ja. Eine gute Nachricht gefunden bei Good News Magazin bei Instagram. Die hat wahrscheinlich jeder von euch schon gehört. Indien erreicht Klimaziele 5 Jahre früher als geplant. Indien feiert einen Meilenstein. Etwas mehr als 50% der installierten Stromerzeugungskapazitäten stammen bereits aus nicht fossilen Energieträgern. Den größten Anteil daran machen Windkraft und Solarenergie aus. Den habt ihr schon gehört. Aber ich habe noch was anderes aus Indien. Mhm. Das, weil es mir aber auch neu war, das finde ich richtig, richtig cool.
Jetzt bin ich auch gespannt.
Ja, pass auf.
Ja.
Indien experimentiert im großen Stil mit einem bedingungslosen Grundeinkommen für häusliche Arbeit.
Aha.
Rund 120 Millionen Frauen erhalten monatliche Zuschüsse bis zu umgerechnet 30 Euro. Ja, klingt wenig, aber das entspricht im Schnitt bis zu 12% des Haushaltsbudgets.
Aha.
Finde ich eine wahnsinnig gute Idee.
Also für alle, die sozusagen zu Hause sind und die Hausarbeit leisten.
Ja.
Mhm. Interessant.
Also wenn sich das durchsetzt und irgendwie Erfolg hat, dann kann das, dann muss das um die Welt gehen, finde ich.
Mhm.
Und das war mir auch noch nicht klar. In Deutschland wird jetzt auch oder seit 3 Jahren eine Studie gemacht zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber das ist allgemeine bedingungslose, jetzt nicht auf Care-Arbeit bezogen. 3 Jahre lang erhielten 122 Personen, gut, das sind jetzt nicht unendlich viele, monatlich 1.200 Euro und wurden wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse der ersten Langzeitstudie zum BGE in Deutschland: die ProbandInnen waren zufriedener, mental gesünder und arbeiteten nicht weniger als andere. Deckt sich ja mit dem, was eigentlich überall so an Studien läuft. Bleibt für mich ein spannendes Thema, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Aber wie gesagt, zurück zu Indien, das finde ich richtig krass gut.
Und ich glaube auch, dass man das nicht pauschal beantworten kann, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen in welcher Form auch immer pauschal gut oder schlecht ist. Das kommt auf die Situation einer Gesellschaft an.
Mhm.
Und das hört sich erstmal für Indien schlüssig an, ne? Dass da mehr Stabilität reinkommt. Ich meine, wer Indien kennt, vielleicht mit der Klassengesellschaft, das ist natürlich schon ein sehr spezielles System, was vorherrscht. Und für Deutschland, also ohne da jetzt Experte zu sein, vielleicht nicht, vielleicht finden wir ja auch mal einen Experten, der über das Thema sprechen möchte hier im Podcast. Frage ich mich immer, ob so ein bedingungsloses Grundeinkommen in Form von, ich kriege da Geld jeden Monat auf mein Konto überwiesen, das Richtige ist, oder die Erhaltung von Sozialsystemen wichtiger ist. Ne, also wie Gesundheit, ja, Kinderbetreuung.
Ich würde sagen, das geht damit einher, ne?
Ich glaube, das ist halt ein komplexes Thema, ehrlich gesagt.
Weil, ja, also wieso, klar. Aber man merkt ja, wie wir immer alle ungesünder werden und die Krankheitstage sich häufen und so. Und viel an Krankheit sich ja auch in der Birne abspielt.
Naja.
Und alles, was irgendwie Druck nimmt, wie du schon sagst, kann man nicht pauschal sagen und so. Aber ich sehe schon Punkte, die dafür sprechen auf jeden Fall.
Wobei ich halt eben auch Punkte sehe, und das verstehe ich auch, wenn man einfach pauschal Geld auf ein Konto überweist, gehst du davon aus, dass jeder weiß, wie er damit umzugehen hat.
Mhm.
Und da mache ich tatsächlich, was ich so höre, manchmal echt ein Fragezeichen dran. Weil auf einmal sind dann Gelder doch weg und nicht dafür genutzt worden, wofür sie gedacht waren. Und dann stehst du wieder da. Das Geld ist weg, aber der Person oder der Familie ist nicht geholfen worden. Also ich glaube, da muss man
wahrscheinlich... Ja, ich weiß natürlich auch nicht, jetzt zum Beispiel in dieser deutschen Studie, keine Ahnung, stand nicht dabei, was das für Menschen waren, diese 122 Menschen. Genau. Ne?
Also ich glaube, es ist ein echt komplexes Thema.
Da hakt es ja sowieso häufig bei den Studien, ne? Egal ob jetzt diese, weiß ich nicht, aber auch in vielen anderen Ländern, dass da wird ja auch dann auch bemängelt, wie die Zusammensetzung eben der Menschen war und dass man mit 1000 Leuten nicht die Gesellschaft abbilden kann und darauf Rückschlüsse auf eben alle ziehen kann und so weiter.
Ja, genau.
Ja.
Aber nochmal zurückzukommen, weil du hattest eben noch das Thema Klima und Energie da in Indien erwähnt. Mhm. Das ist nämlich mein letzter Punkt bei den planetaren Grenzen, ist auch einer, ist dann der Klimawandel noch. Mhm. Und da mein Lieblingsthema zumindest ist das Thema Energie. Ist ja jetzt erreicht worden Anfang diesen Jahres, ne, dass mehr erneuerbare Energien da sind als Kohle.
Und das
15%.
Ganz kurz reingegrätscht, das Wissenschaftsjournal Science kürt den weltweiten Boom erneuerbarer Energien zum Durchbruch des Jahres.
So, und das ist ja so, und das finde ich, da gibt es, vielleicht, das muss ich ja nochmal verlinken, da gibt es einen ganz tollen Beitrag von einem Journalisten, der nochmal beschreibt, warum das Thema erneuerbare Energien, Solar, Wind, E-Mobilität, also saubere Antriebsart, Speicher und so weiter, warum das schon längst sich durch, und Wärmepumpen, warum sich das schon längst durchgesetzt hat. Also die Exponentialkurven, rein wissenschaftlich beschrieben, über Exponentialkurven, das sind alles Wachstumskurven in diesen Technologien, die da sind, die, wenn nicht ein Meteorit einschlägt, eigentlich nicht aufzuhalten sind. Das heißt, wo wir hier uns zum Teil im Kleinen in Diskussionen verlieren, passiert das weltweit mit unglaublicher Geschwindigkeit. Der Ausbau der Erneuerbaren, der Zubau von Speichern, um halt die Erneuerbaren entsprechend nutzen zu können. Die Nutzung von erneuerbarer Energie in der Mobilität durch Elektroantriebe, genauso wie beim Heizen, bei der Wärme, durch die Wärmepumpe, was ja immer noch die größten CO2-Themen sind, ist ja Verkehr, Mobilität und Wärme.
Mhm.
Das ist ja an vielen Stellen, also da wird das meiste Gas, Öl und die Kohle verbrannt. Aber das ist, also gut, es geht in die richtige Richtung, weltweit. Mhm. Ne? Und da lohnt es sich immer wieder ein Auge drauf zu haben und auch an unserer Zielrichtung festzuhalten, weil es ist am Ende des Tages auch sozial gesehen eine gute Energieversorgung, weil ich kann sie halt sehr lokal aufbauen und nutzen, hocheffizient, Strom, ne? Sehr hocheffizient nutzen und auch eine wirtschaftliche Thematik, weil man mittlerweile weiß, in der Menge, also Economy of Scale heißt das ja, in der Menge, also wenn die Exponentialkurven hochfahren, gehen die Preise ja runter. Das heißt, ich kann es mir auch leisten und die Energie an sich versorgen wird dann günstiger.
Ja, in dem Zuge fragt man sich dann wieder jetzt, wenn das Verbrenner aus jetzt gerade gekippt wurde, am Ende ist es ja dann doch wieder nur irgendeine Nebelkerze, oder?
Ja, für mich scheint es so zu sein und es ist immer wieder eine semantische Thematik. Es gibt keinen Verbrenner aus, gab es auch vorher nicht.
Mhm.
Es gab eine Reduzierung von CO2-Ausstoß.
Ja, es ist ja auch nicht das Wärmepumpengesetz.
Nee, oder auch nicht das Heizungsgesetz, wie es genannt worden ist, sondern das ist das Gebäudeenergiegesetz, was jetzt demnächst Gebäudemodernisierungsgesetz heißen soll. Was ja irgendwie alles Gaga ist. Also die Leute, also ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich komme mir verarscht vor und lenkt von dem Thema eigentlich ab, worum es eigentlich geht. Und anscheinend braucht aber die Menschheit das da draußen, ich kann es mir nie anders vorstellen, um beruhigt zu sein, weil auch die Flottengrenzwerte müssen ja eingehalten werden. Aber es wird sozusagen polemisiert, hochgejatzt.
Vielleicht erklärst du kurz, was die Flotten linksrum sind.
Ja, also dass die Hersteller, die Autos verkaufen, sozusagen der CO2-Ausstoß muss einen bestimmten Rahmen sein und dann auf null runtergefahren werden. Das heißt, wenn ich jetzt ab 35 noch einen Verbrenner gekauft hätte, hätte ich den ja fahren können, auch weiterhin, wenn dort Kraftstoffe eingesetzt worden wären, die CO2-neutral sind. Hätte ich ja machen können.
Mhm.
Da man davon ausgeht, dass das aber eigentlich gar nicht in der Menge mit E-Fuels und so weiter möglich ist, war mehr oder weniger klar, dass es in Richtung Elektromobilität gehen soll. Vielleicht auch ein Teil Wasserstoff bei Schiffen und Flugzeugen. Aber es war de facto kein Verbrenner aus, sondern es war einfach nur gesagt worden, die Möglichkeit der CO2-Neutralität muss halt bis dann gegeben sein über die Flotten. Und das andere ist ja, dass die Preise für CO2-Ausstoß ja über die TRG-Quoten, über die Treibhausgasemissionszertifikate ja hochgehen. Also das heißt, es wird immer teurer, CO2 auszustoßen. CO2-Ausstoß heißt, ich verbrenne einfach stumpf Erdgas oder Erdöl oder Kohle, kann aber auch andere Kraftstoffe einsetzen, die CO2-neutral hergestellt worden sind.
Ja, dann habe ich ja nicht diesen Anteil. Mhm. Nur ob das technologisch wirklich machbar ist, das kann man ja, es ist ja auch Technologie, also letztendlich ist es ja sogar technologieoffen, das ist ja auch so eine bescheuerte Diskussion. Es ist ja technologieoffen, es wurde nur eine klare Grenze gesetzt. Mhm. Also es war ja in diesem Gebäudeenergiegesetz das Gleiche. Es wurde nur eine klare Grenze mit 65% gesetzt, die erreicht werden muss. Wie? Ist doch kann die Industrie oder wer auch immer und die Wissenschaft doch frei entscheiden. Also kriege ich immer einen Triesel, wenn ich das, über was wir uns Gedanken machen und diskutieren, Energie verschwenden, also unsere mentale, persönliche Energie verschwenden für Diskussionen, die es eigentlich gar nicht gibt. Also.
Ja, früher hat man ja immer gesagt, ja, die Amis, ne, die werden doch alle dumm gehalten. Ne? Jetzt, aber das, gut, die Amis sind noch ein Stückchen weiter jetzt als wir, aber das empfinde ich bei vielen dieser Sachen, die da diskutiert werden, so, dass das irgendwie alles Ablenkungsmanöver sind und
Das sind wie die alten Begriffe, Brot und Spiele, Zuckerbrot und Peitsche, weißt du, sind alles so aus Mittelalter geborene Begriffe, wo Großmächte halt eben die Menschen beieinander halten wollte oder gefügig machen wollten. Und ich denke, da sind wir doch wohl langsam drüber hinweg über so einen Scheiß. Mhm. Na gut. Also wir wollten ja positiv sein. Entschuldigung.
Genau, ich hab noch ein paar kleine Nettigkeiten zum Abschluss vielleicht.
Ja, hau mal raus.
Finnland hat Obdachlosigkeit mit Hilfe des Housing First Modells fast vollständig zurückgedrängt. Mhm. In dem zuerst eine feste Wohnung und danach Unterstützung geboten wird. Oh. Das ist ja auch immer so die Frage, stecken wir da Geld rein, um das Problem zu lösen? Na, kostet ja Geld, aber auf lange Sicht ist es dann günstiger, eben das in den Griff zu kriegen. Die Finnen haben es geschafft.
Okay,
cool. Dann hatten wir jetzt so ein paar Mal, haben wir dran hergesprochen, auch so Richtung Gleichberechtigung. Finde ich auch ein wichtiges Thema. Bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Die hormonfreie Pille für den Mann wird klinisch getestet.
Ja, ja.
Ja. Seit September 2024 läuft in Neuseeland eine Phase-2-Studie, um die Sicherheit und Wirksamkeit einer hormonfreien Anti-Baby-Pille für Männer zu testen. In Tierversuchen hat sich das Medikament YCT-529, ganz wichtig, notiert es euch, bereits als wirksam erwiesen. Also mag irgendwie auf den ersten Blick belächelt werden, weil warum das denn? Aber es macht schon alles auch voll Sinn irgendwie, weil da einfach Nachteile nach wie vor für die Frauen herrschen, auch in dem Bereich. Ne? Das heißt auch Hygieneprodukte und so weiter, das ist ja ein großes Thema.
Haben wir ja auch schon gehabt.
Haben wir schon, genau. Mhm. Deswegen, ja, sollen die mal schön weiter forschen, damit auch wir Kerle mal dran sind. Ne? Und
oder Schnippschnapp.
Schnippschnapp geht auch, ja. Ich hätte noch so ein. Das wird vielleicht einige zum Schmunzeln bringen. Mal gucken. Ich habe noch eine kleine Nachricht aus Großbritannien. Ab der Saison 2026/27 öffnet der britische Eiskunstlaufverband alle nationalen Wettbewerbe für gleichgeschlechtliche Eistanzpaare.
Wow.
In Kanada ist dies bereits seit 2023 der Fall. Dadurch soll der Sport inklusiver werden.
Interessant.
Bin gespannt, ob wir Hörer dabei haben, die sich gerade aufregen.
Wahrscheinlich.
Ja, ich find's gut.
Ja, wenn man sich da so mal drüber Gedanken macht, manchmal versteht man es ja selber nicht. Also man ist ja in dieser Tradition drin.
Ja.
Man könnte ja auch genauso gut sagen, warum spielen beim Fußball eigentlich Männer und Frauen getrennt? Oder irgendwie, was auch immer.
Mhm.
Also, weiß ich nicht. Hat man ja immer.
Ja, in der Jugend machen sie es ja nicht immer getrennt. Ne? Da rennen auch die Mädchen dazwischen
rum. Ja, und das klappt auch ganz gut, finde ich.
Ja. So. Da, gut, dann kommen aber dann so Probleme wie, ja, aber wenn die dann Spiele spielen und so, dann müssen die ja getrennt duschen am Ende und so. Da fällt mir ein, da kommt doch jetzt bald dieser Film. Mit dem.
Getrennt duschen. Der Film.
Nee, der Harpe Kerkeling da.
Ach so, der, ja.
Mit dem Tennisverein.
Ja, ja.
Und dem Grill und. Ich glaube, also den müssen wir uns zu zweit angucken.
Mm, definitiv.
Also zusammen, da dürfen noch mehr Leute mit, aber das machen wir, ne?
Ja, ja.
Wie heißt der nochmal?
Weiß ich nicht. Guckst du nach, ne?
Ja, guck ich mal eben nach.
Guckst du schnell nach.
Ja. Was hast du für einen Eindruck von dieser Folge, die wir jetzt hier kredenzt haben? War ja schon alles hin und her und rauf und runter, aber...
mussten wir halt loswerden.
Vielleicht ist einfach, bleibt am Ende vielleicht doch ein gutes Gefühl, oder?
Für uns zumindest. Als Motivation für den Start ins neue Jahr und auch als Motivation vielleicht nochmal Themen mit, man hat ja die Vielfältigkeit gespürt. Und wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, ne, meldet euch, schreibt uns an. Direkte Nachrichten, Insta, weiß der Facebook, was auch immer.
Richtig.
Dann sprechen wir gerne mit euch über eure Themen oder die euch am Herzen liegen.
So, und ich habe fertig gegoogelt. Harpe Kerkeling hat zwei Filme in der Pipeline.
Okay.
Horst Schlemmer. Der kommt aber erst im März 26. Ja. Horst Schlemmer sucht das Glück.
Schön.
Und der andere heißt Extrawurst.
Ah ja.
Christoph Maria Herbst ist auch dabei. Ab in zwei Wochen knapp. 15. Januar 2026. Boah. Handelt von einem Streit in einem Tennisclub über einen Grill. Ich glaube, das ist schon so eine Satire, die da steckt schon viel Wahrheit drin, schätze ich. Gut.
Ja, haben wir noch ein bisschen Service angeboten heute hier, ne?
Ne?
Ja, Wahnsinn.
Genau, wenn ihr nochmal wissen wollt, wo wir diese Neuigkeiten alle härten, dann das packen wir mit in die Shownotes, ne?
Richtig.
Gut. Ansonsten aktiviert das Glöckchen, drückt Herzchen.
Klingeling.
Kommentiert, das macht doch nirgendwo. Also bei
hört uns einfach, teilt uns einfach. Ich glaube, das ist so viel wichtiger. Also letztendlich geht es ja darum, das ein Stück weit zu verbreiten, teilen, weiterleiten, empfehlen, hören. Aber natürlich auch gerne jederzeit schreiben, wenn was ist.
So muck wie dat wohl.
Ja, wo nicht, ne? Wo nicht.
Was hast du heute noch vor?
Kindergeburtstag.
Aber nicht dein eigener? Also ich meine, also deiner sowieso nicht, aber du bist Gast, ne?
Weiß ich noch nicht, ob ich darf. Vielleicht muss ich das Kind auch nur abgeben.
Ach so.
Oder darf.
Ach so.
Mal sehen.
Ja gut.
Ne?
Ja. Viel Freude.
Freude.
Wir hören uns bald wieder, liebe Leute.
Schönes Macht's neues gut. Jahr.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Das kannst du eigentlich auch selber machen. Boris, möchtest du mit mir Eiskunstlauf betreiben?
Mmh.